Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge vom Clock Talk mit Herz, Hektik und Hygiene. Wollen wir uns beschäftigen. Das sind so die drei Themenfelder. Unsere Staffel beschäftigt sich mit dem Thema Patientensicherheit hautnah. Wir versuchen, viele unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Patientensicherheit zu lenken. Wir sprechen mit Experten, wir sprechen mit Ärzten, wir sprechen auch mit Betroffenen. Und wir sprechen aber auch mit der OP-Pflege und dem OP-Management. Und ich bin total happy, heute hier den Marco bei uns begrüßen zu dürfen. Marco Köster, OP-Manager in Kassel. Wo genau, kannst du uns dann gleich noch erklären. Aber auch bekannt als der OP-Manager von Social Media. Da viele Follower, die ihm täglich an den Lippen hängen. Und da berichtet er regelmäßig aus dem Klinikalltag. Und ich bin froh, dass du da bist. Charlene ist auch wieder heute dabei und stellt die spitzfindigen Fragen. Und ich freue mich total drauf. Unser Thema heute ist Patientensicherheit. Fangen wir aber erstmal bei dir an, Marco.
Ja.
Wie kam es dazu, dass du im OP gelandet bist? Das ist immer so die spannendste Frage.
Es war vorbestimmt, dass ich Krankenpfleger werde. Mhm. Und zwar durch meinen Onkel, der Krankenpfleger war. Und ich, als ich in der Schule war, habe ich mir über vieles Gedanken gemacht, aber nicht darüber, was ich werden soll. Deswegen war
also
klar,
so wie 90% aller Schüler, okay. Genau. Ja,
gut. Vor allen Dingen aller Jungs. Ne?
Ja, aller Jungs, genau, richtig. Ja,
ja, aber ich habe dann einfach ganz schnell überlegt, mein Onkel ist Krankenpfleger, hört sich cool an, was der macht. Das war aber auch ein Onkel, der halt, also die Sachen, die er erzählt hat, die hat er immer nochmal eine Schippe cooler gemacht. Also der hätte auch gut irgendwie
Astronaut sein können oder so. Okay.
Genau, und dann war für mich klar, ich muss Krankenpfleger werden. Und habe schon in den 9. Klasse Praktikum angefangen, im Krankenhaus, damals auf Normalstation, ein Praktikum halt zu machen. Fand das sehr, sehr nett, sehr, sehr ansprechend. Und hatte aber immer Interesse auch am OP, an Anästhesie. Ich wollte unbedingt Anästhesiepfleger werden. Das war so mein Traumjob. Und dann bin ich in die Ausbildung gegangen, habe da schon viele Bereiche gesehen, wie es ja üblich ist. Heute sind ja, glaube ich, noch mehr Bereiche, die man sieht. Aber bei uns war es schon so, dass wir auf der Intensivstation waren, in der Notaufnahme und so weiter. Und bin dann nach der Ausbildung übernommen worden. Das war, jetzt kann ich schon fast damals sagen, ne? Ist auch schon ein paar Tage.
10 Jahre her. Genau.
Es war so, ich war der Einzige aus meinem Kurs, der übernommen wurde in dem Krankenhaus.
Tatsächlich.
Ach krass.
Alle anderen wurden nicht übernommen, ja.
Krass.
Weil kein Bedarf war oder weil die nicht gut, echt?
Die waren alle gut. Also ich war auch nicht besonders gut. Aber es war kein Bedarf.
Es gab also eine Zeit im Krankenhaus, wo die so viel Personal hatten und so viele Neulinge, dass sie einfach nicht wussten, wohin.
Ja. Das war schon.
Das ist tatsächlich passiert.
Ja, und das war nicht irgendwo auf dem Land, sondern das war wahrscheinlich.
Nee, das war in Recklinghausen, also im Ruhrgebiet.
Ruhrgebiet,
große Stadt.
Ach, krass.
Und bei der Ausbildung war es schon so, dass da nicht alle genommen wurden, die sich beworben hatten. Also da war es schon so, dass man musste ein bisschen was mitbringen, musste auch ein bisschen das Krankenhaus schon kennen, wissen, worauf man sich da einlässt. Also es waren schon relativ, ich will nicht sagen harte Bewerbergespräche, aber war schon, da wurde schon was erwartet. Und nach der Ausbildung bin ich dann in die Notaufnahme gegangen. Weil das war die einzige Stelle, die frei war. Konnte ich nichts mit anfangen. Habe ich nie drüber nachgedacht, Notaufnahme. Bin dann am ersten Tag dahin und fand es total cool. Das war eine Notaufnahme, auch das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Heute ist ja ganz viel mit diesem Manchester-Triage-System. Ein Arzt in der Notaufnahme ist Standard. Auch mehrere Ärzte sind Standard. Also ist alles anders geworden. Sicherer und besser sicherlich. Aber als ich in der Notaufnahme war, war es so, da war ein Pfleger. Der war dann nach 3-4 Monaten Einarbeitung, war ich das dann.
Und der hat das alles entschieden.
Und da kam halt so, wirklich so, da war halt eine Tür. Und dann kam halt ein Patient. Da hat man sich ihn angeguckt, hat so überlegt, was hat der? Oder was könnte der ungefähr haben? Hat dann, wir haben immer ein EKG gemacht, Blut abgenommen und den Arzt angerufen. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Und hat dann den passenden Arzt. Ne? Wir dachten, na gut, Bein ist gebrochen, dann wird es wahrscheinlich der Chirurg gewesen sein. Wenn es irgendwas Internistisches war, haben wir den dann in die internistische Schiene gebracht. Und das hat enorm viel Spaß gemacht, das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Aber war da halt auch schon immer mit im Schockraum. Mhm. Und da kamen immer die Anästhesiepfleger. Mhm. Und das waren halt die richtig coolen.
Das waren die coolen Kids, ja, die in der letzten Reihe gesessen haben.
Das harte Zeug.
Die mit den dicken Vigos und so, die halt richtig was drauf hatten und dem Arzt auch mal gesagt haben, wo es lang geht und so. Ja. Boah, da musst du hin. Du musst Anästhesiepfleger werden. Und hab dann eine Ausschreibung gelesen, allerdings falsch. Da stand, wir suchen Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege. Mhm. Für unsere Intermediate-Care-Station. Soweit habe ich gar nicht gelesen. Ich habe nur Anästhesiepfleger gelesen und habe mich beworben. Mhm. Quasi dann ja initiativ.
Ja.
Und hatte Glück, dass eine Stelle in der Anästhesie frei war. Mhm. Und bin dann in die Anästhesiepflege gegangen. Habe das dann ein paar Jahre gemacht. Mhm. Dann habe ich die Fachweiterbildung gemacht und habe dann so ein paar Führungsaufgaben übernommen, war halt Teamleitung, erst in der Anästhesiepflege. Und bin dann weiter halt OP-Koordinator geworden, weil unser damaliger OP-Koordinator das Haus verlassen hat. Er hat sich eine andere Stelle gesucht.
Wie kommt man auf den Gedanken, OP-Koordinator zu werden? Hat man gerne Stress? Jongliert man gerne mit Zeitplänen und vielen freien Stellen? Oder ergibt sich das einfach?
Also es war so, der OP-Koordinator, der da war, wir haben uns ziemlich gut verstanden und der hat mir ziemlich viele Dinge einfach gezeigt. Mhm. Und da ich zu dem Zeitpunkt Anästhesie-Leitung quasi war, haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet und hatten viele gleiche Ideen. Und ich fand es immer sehr, sehr interessant, diese Auswertung mir anzuschauen, zu gucken, was kann man wie optimieren und wie kann man Personal gezielter einsetzen und ja dafür sorgen, dass der OP runterläuft. Und als er dann weg ist, oder klar war, dass er weggeht, wurde ich gefragt, ob ich diese Koordination vorübergehend übernehmen würde. Mhm. So für ein halbes Jahr ungefähr. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und nach einem halben Jahr kam der Geschäftsführer dann und sagte, Herr Köster, eigentlich machen Sie das so gut.
Wollen Sie nicht bleiben?
Genau, wir hören einfach auf zu suchen und Sie machen das jetzt.
Mhm. Cool.
Genau, und dann habe ich halt noch ein paar Jahre da gemacht, habe da aus der Koordination das OP-Management aufgebaut. Das sind ja große Unterschiede. Ne? Koordination heißt ja im Grunde nur, dass man den OP-Tag organisiert, dass man halt schaut, welcher Patient wird in welchem Saal operiert, passen die Abläufe, funktioniert da alles. Und OP-Management ist natürlich noch ein bisschen mehr. Da geht es halt auch um Personalführung, Verantwortung, Strukturen, zu überarbeiten, sich neue Strukturen vielleicht mal zu überlegen. Ganz, ganz viel Patientensicherheit, Mitarbeitersicherheit, diese ganzen Dinge. Mhm. Und das hat mich halt immer interessiert. Und ja, deswegen mache ich jetzt seit 10 Jahren OP-Management.
Guck. Ja. Und bist auch nach wie vor happy in deinem Job?
Total.
Ja?
Es
okay.
Es ist herausfordernd. Mhm. Klar, sagt ja der Job, die Beschreibung schon quasi.
Ja.
Aber es macht total Spaß. Es ist immer was anderes, jeden Tag neue Herausforderungen.
Cool.
Und ich habe heute noch unter einem Post von mir einen Kommentar gelesen, da stand, unser OP-Manager sitzt nur am Schreibtisch, weil ich halt, also der Post ging darum, dass ich mir morgens die Hände wasche, bevor ich den Patienten anfasse.
Ja.
Mhm. Und da war halt die Antwort, ne, unser OP-Manager sitzt eigentlich nur am Schreibtisch. Mache ich auch ganz, ganz viel. Ich sitze ganz, ganz viel am Schreibtisch und mache ganz, ganz viel Bürotätigkeiten. Mhm. Aber mir ist total wichtig, immer noch am Patienten zu sein und immer wieder mal einzuleiten oder mal auch am Tisch zu stehen. Ich habe halt über die Jahre ganz, ganz viel auch über Instrumentieren und diese ganzen OP-Abläufe gelernt und mache das halt auch total gerne. Mhm. Und ja, deswegen finde ich es immer sehr kurzweilig. Und es macht mir total Spaß.
Schön.
Das heißt, du bist noch regelmäßig mit drin?
Ja.
Auch geplant oder immer nur dann, wenn es auch die Personalnot erfordert, dass einer vielleicht noch in einem Saal stehen muss, damit er laufen kann?
Nee, beides. Beides. Also ich, ich versuche, mich nicht zu übernehmen. Ich bin immer bedacht darauf, dass ich die Dinge mache, die ich kann. Und auch Dinge, die ich lange nicht mehr gemacht habe. Eine Herz-OP zum Beispiel. Ich bin in herzchirurgische Anästhesie eingearbeitet und habe das auch über Jahre gemacht, habe das jetzt aber schon 7 Jahre nicht mehr gemacht.
Mhm.
Und das würde ich halt jetzt auch nicht machen. Ich würde jetzt nicht mir zumuten, einen Herzpatienten mit einzuleiten, weil da habe ich einfach zu wenig Ahnung. Mhm. Ne, aber mir ist trotzdem wichtig, viele Dinge, die ich noch kann, auch frisch zu halten und Ahnung zu haben. Ne, das ist, glaube ich, das für mich Wichtigste, dass ich weiß, wovon ich rede, dass ich, den Spruch habe ich auch schon tausendmal gebracht, das hat mich aber so geprägt. Ich habe mal in einem Krankenhaus, als ich da angefangen habe, habe ich, wie das normal ist, im OP-Management Patienten hin und her geschoben. Mhm. Und habe gesehen, okay, in dem urologischen Saal ist jetzt noch ein Slot von 2 Stunden. Habe einen unfallchirurgischen Patienten genommen, habe den in den Slot geschoben. Mhm. Und da sagte eine Schwester, relativ aufgebracht und sauer: Herr Köster, Sie wissen überhaupt nicht, was Sie anrichten, wenn Sie mit Ihrer Maus einfach den Patienten von da nach da
schieben. Was da alles rüberwandern muss.
Genau, was da alles passieren muss. Und ehrlicherweise, genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht der sein, der keine Ahnung davon hat, sondern ich weiß natürlich, was da für ein Aufwand hinterhängt. Mhm. Und trotzdem muss man es aber manchmal machen, weil man muss gucken, dass wir den OP vernünftig auslasten.
Ne? Das muss man ein bisschen flexibel sein.
Da auch, muss man genau ein bisschen Flexibilität reinbringen. Aber, was auch wichtig ist, man sollte auf das Pflegeteam hören, weil die haben richtig Ahnung. Die wissen genau, welches Gerät, wo geht das Gerät manchmal nicht. Manchmal liegt es an einer kleinen Steckdose. Ein Laser zum Beispiel braucht eine Starkstromsteckdose, der häufig nicht in allen Sälen verfügbar ist.
Okay.
Und so Sachen, ne, da muss man sich auf die Pflege verlassen, weil die sagen einem genau: Du kannst gerne machen, aber das würde ich dir vielleicht nicht empfehlen.
Okay.
Ne?
Okay. Ja.
Wie macht ihr das mit Notfällen? Habt ihr einen extra Saal, den ihr frei haltet, oder schiebt ihr die ans Ende, wenn möglich? Oder?
Die Diskussion mit Notfällen, die gibt es ja in jedem Krankenhaus immer wieder. Und ich habe ganz, ganz viele Jahre über diesen Notfallsaal gehört. Mhm. Und es gibt sicherlich Krankenhäuser, die haben einen Notfallsaal.
Habe ich auch schon gehört. Es gibt sogar welche, die haben extra ein Notfallteam.
Ja, genau.
Ach krass, und wenn dann kein Notfall reinkommt, sitzen die da und spielen Tetris, oder?
Ja, machen andere Tätigkeiten.
Genau, und das ist halt so ein bisschen das Problem in der heutigen Zeit. Erstmal hat man kaum ein Team über. Mhm. Und zweitens ist es so, dass der Anteil der Notfälle zumindest in den großen OPs eigentlich gut verteilbar ist. Es gibt ja diese Notfallklassifikation, dass man sagt, N5 ist total elektiv, das kann man auch Tage oder Wochen später machen. Bei N4 hat man 24 Stunden Zeit bis hin zu N0 sofort, am besten am Ort des Geschehens. Mhm. Zum Beispiel ein Schockraumeinsatz, muss ein Kopf eröffnet werden, weil eine Blutung drin ist zum Beispiel. Da rennt das Team runter in den Schockraum oder hoch, wo auch immer der ist, und macht das dann direkt am Ort. Und wenn man dieses System lebt und immer wieder ehrlich miteinander ist, dann schafft man es in der Regel bei 10 Sälen, 12 Sälen, je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat, auch die Notfälle so ins Programm einzubinden, dass man die gut unterkriegt und auch vor allem sicher. Ne? Da muss man aber ganz klar eine Vertrauensbasis haben. Mhm. Ne? Der Chirurg, der Facharzt, der gibt ja die Indikation vor. Mhm. Und die muss halt stimmen. Ne, wenn ich jetzt als Chirurg immer sage,
Pappenheimer habt ihr immer alles hochspezifiziert. Ja.
Wackwechsel ist natürlich ein Notfall N1, dann hat man ein Problem. Ne? Mhm. Und ich fahre damit ganz gut, dass wir die ins normale Programm integrieren. Mhm. Das heißt aber auch, dass wenn mal viele Notfälle sind, große Verkehrsunfälle oder irgendwas, was in so großen Häusern, so Maximalversorgern, relativ häufig passiert, dass halt einfach sehr, sehr viele Notfälle sich anhäufen, dann geht das manchmal zulasten des Elektivprogramms, was dann sich etwas verschiebt. Und da muss man schauen, dass man die Waage findet.
Okay.
Ja, cool.
Prima.
Jetzt machst du ja noch ein bisschen mehr als nur den OP zu managen und auch manchmal im OP zu stehen. Du bist ja jetzt auch auf Social Media unterwegs und hast ja auch einen sehr, sehr coolen, gut laufenden Kanal. Wie kamst du auf die Idee?
Ich habe einen Traum immer gehabt. Mhm. Mein Traum war, ich wollte gerne einen Kongress irgendwie auf die Beine stellen, weil es gibt wenig für den OP-Funktionsdienst, wo es halt wirklich um den OP-Funktionsdienst geht. Mhm. Es gibt viele ärztlich organisierte Kongresse, die alle super sind. Und da gibt es häufig einen Raum, meist Sutterein, wo dann auch ein Teil für die Pflege stattfindet.
Ja.
Da war ich häufig, ich habe mir viele Vorträge da auch angehört. Viele Dinge sind da einfach sehr basic. Mhm. Und deswegen war es immer mein großer Traum, einen Kongress zu haben, der wirklich ausschließlich für P-Funktionsdienste ist, wo man mal einen ganzen Tag hat oder am besten zwei, um wirklich Dinge zu lernen, aktuelle Dinge zu lernen, einfach Wertschätzung zu zeigen, ein bisschen Empowerment für die Funktionsdienste rüberzubringen. Und das haben wir erschaffen und haben jetzt quasi einmal im Jahr einen sehr, sehr großen Kongress in Kassel, der auch wirklich seit 3 Jahren jetzt am Start ist und jedes Jahr wächst. Mhm. Und um den zu bewerben und gleichzeitig auch noch so ein paar Eindrücke aus dem Klinikalltag, die mir wichtig sind. Da geht es auch viel um Patientensicherheit, um Dinge lernen, so kurze One-Minute-Wonder, wie mache ich was, auf den OP aufmerksam zu machen, neue Leute in den OP reinzubekommen, die vielleicht auch 15, 16 sind und überhaupt keine Ahnung was sie machen wollen, habe ich gesagt, da mache ich jetzt noch einen Social-Media-Kanal und hoffe, dass ich genug Leute finde, die sich dafür interessieren und mache damit Werbung für den Kongress, Werbung für den Beruf und ja, so ein bisschen ja das, was eigentlich ja hinter so verschlossenen Stahltüren stattfindet, wollen wir so ein bisschen nach draußen tragen. Ja. Und mal schauen, ja, was eigentlich für ein cooler
Job ist. Die Blackbox-OP so ein bisschen öffnen. Ne?
Genau.
Wir könnten jetzt Werbung machen auch für die OP-Session, die auch jetzt sehr bald ist. Brauchen wir aber gar nicht mehr, denn ihr seid ausverkauft, habe ich gehört.
Ja, genau. Also, wir haben im ersten Jahr hatten wir 150 Leute da und waren schon wirklich stolz. Im zweiten Jahr waren es dann 250 und da habe ich gedacht, wow,
cool.
Jetzt irgendwie läuft's. Und habe dann gesagt, okay, jetzt können wir es in unserem Haus nicht mehr machen, weil da ist einfach der Platz nicht mehr da. Wir gehen in die Dokumentehalle. Wir nehmen dieses Risiko auf uns, die große Dokumentehalle und müssen dann 500 Leute voll kriegen. Und da habe ich schlaflose Nächte gehabt. Und 500 Leute, das wird schon sportlich.
Ja, muss erst mal finden.
Genau. Jetzt mussten wir bei 680 mussten wir die Anmeldung zumachen, weil wir einfach komplett ausgebucht sind. Es kommen immer noch Anfragen rein, auch noch von ganzen Kursen, die sich irgendwie anmelden wollen. Deswegen, dieses Jahr ist leider ausgebucht, 21. November in der Dokumentehalle. Und ich habe jetzt schon fürs übernächste Jahr, also fürs nächste Jahr ist es ja quasi, also 26, am 20.11. Findet es dort statt. Und da werden wir eine größere Halle haben. Ne? Ich gehe davon aus, dass Kongresspalais in Kassel, da sind wir gerade noch in den Verhandlungen, dass es auch wirklich dieses Datum bleibt. Aber dann können wir ja so groß werden.
Wie cool. Sehr super.
Ja. Also Terminkalender zücken für 26 und notieren.
Genau.
Das wird, glaube ich, ein cooles Event. Wir sind auch da tatsächlich, auch dieses Mal jetzt mit einem Lagerungsworkshop, den wir da machen. Und wir werden ein bisschen was zur Ergonomie erzählen. Und super spannendes, wichtiges Thema, das du da begleitest.
Absolut.
Sollen wir auch was über Patientensicherheit reden? Ja, ne?
Wenn wir schon mal hier sind, könnten wir das eigentlich tun, tatsächlich, ja. Ja, lass uns über Patientensicherheit sprechen.
Okay.
Was bedeutet das für dich? Wie ist es, hat es mal ein Schlüsselereignis gegeben für dich, das, wo du gesagt hast, boah, das hat mir das irgendwie nochmal total krass aufgezeigt, was es eigentlich bedeutet? Weil für uns, die jetzt nichts mit Patienten zu tun haben, wir sagen so, okay, es ist ja eigentlich das höchste Gut. Ne? Der Patient, dem muss es gut gehen von Anfang bis Ende. Wie ist das für dich? Wie beeinflusst dich das in deinem Job?
Also für mich ist das immer noch das höchste Gut. Patientensicherheit ist das Allerwichtigste, weil keiner möchte einen Patienten gefährden. Also ich persönlich auch nicht, egal durch mein Handeln, was auch immer, ob es Handyhygiene ist, ob es diese ganzen Kleinigkeiten sind, die so passieren können. Das höchste Gut sollte die Patientensicherheit sein und ich glaube, das ist es auch. Ich glaube, jeder von uns, der im OP arbeitet, hat das immer ganz, ganz vorne stehen. Natürlich in 10 Jahren OP-Management plus nochmal 10 Jahre Arbeit wirklich am Patienten gab es immer mal wieder Situationen, die einem so ein bisschen die Augen geöffnet haben, wo man immer wieder gesehen hat, oh, an der und der Stellschraube müssen wir nochmal was machen. Da gab es ganz, ganz, ganz viele Ereignisse. Ein Schlüsselereignis ist mir selbst passiert, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Komischerweise war das da eigentlich nicht Personalmangel oder irgendwas oder eine Stresssituation. Es war eigentlich eine späte OP, eine septische OP. Wir wollten die noch anfangen und haben dann bei einer septischen OP macht man ja immer quasi den Saal zu und ist relativ alleine. Und ich war mit dem Oberarzt da zugange. Und es ging darum, einen Block zu stechen. Ne? Also eine Narkose zu machen, wo nur ein Bein betäubt wird.
Das Bein.
Und wir haben die Checkliste, die WHO-Sicherheitscheckliste adaptiert an die verschiedenen Häuser. Hat ja mittlerweile eigentlich jedes Krankenhaus gehört zum Standard dazu. Die haben wir auch abgearbeitet. Mhm. Also es wurde bei der Einschleusung gefragt, welche Seite. Es wurde zwischendurch nochmal gefragt, richtiger Patient, richtige Seite, richtige OP und so weiter. Und dann waren wir zugange, haben eine Vigo gelegt, haben Monitoring angeschlossen, alles Mögliche gemacht. Mhm. Und haben den Patienten dann auf die Seite gelegt und wollten den Block stechen, haben desinfiziert und haben dann gemerkt, boah, irgendwie...
Irgendwas ist komisch. Wir schwaren, worauf es hinausläuft. Und
haben dann, haben dann festgestellt, okay, der hat halt an beiden Seiten einen Verband auf dem Bein. Wir haben nicht mehr nachgeguckt. Wir hätten um ein Haar das linke Bein blockiert und das rechte sollte operiert werden.
Okay.
Und da ist dann die Gefahr natürlich... So ein Block ist auch, ne, wenn man an der falschen Seite eine Blockade macht, ist das Körperverletzung, ganz klar. Aber wenn ich jetzt schon das falsche Bein blockiere, das dann vorbereite und dann, da fragt dann auch kaum
Chance,
noch
dass
einer,
es dann einfach durchzieht, ne?
Genau, ob das jetzt wirklich, weil dann sind sich alle einig, weil das ist blockiert, das wird hochgehalten, abgewaschen und dann geht es relativ schnell. Und dann hat man ja nochmal dieses Team-Timeout kurz vor Schnitt. Da ist dann nochmal eine Möglichkeit, dass das auffällt. Und das ist also die letzte Möglichkeit. Da muss es eigentlich auch auffallen. Aber wenn man in diesem Fahrwasser schon ist, dann wird es schwierig. Und deswegen ist mir da nochmal bewusst geworden, total wichtig, nochmal kurz vor dem Block, ne? Deswegen in dem Krankenhaus damals, wo ich war, da gab es auch so Riesenschilder. Da stand drauf, stop before you block.
Okay.
Weil das ist eine Standard-Gefahrenstelle, weil du manchmal, ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann, aber wenn der Patient umgedreht wird, von links auf rechts und rechts auf links, dann verliert man manchmal
und
so ein
bisschen.
Und
ja auch noch alles abgedeckt ist, außer das Bein jetzt.
Genau, also man sieht alles ist abgedeckt, da verliert man so ein bisschen die Orientierung.
Ja, glaube ich.
Und deswegen ganz, ganz wichtig, immer noch mal gucken, ist die X-Markierung da, auch wenn es für viele sich schon blöd anhört. Mhm. Aber ist die X-Markierung da, also ist das Bein gekennzeichnet, sagt der Patient auch, wenn er sagen kann, ist das richtige Bein und erst dann weitermachen. Ne?
Okay.
Und tatsächlich ist die Verwechslung bei den Never-Events, die ja auch, ich glaube, bei der NHS vor allen Dingen reported werden, sehr, 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 sehr transparent, ist das, glaube ich, auf Platz 2 der größtmöglichen Vorkommnisse bei patientengefährdenden Themen nach Medikationsfehlern, die nahezu jetzt auch in kleinerem Maße, ob ich jetzt eine Aspirin oder ein Paracetamol kriege, aber das passiert, glaube ich, fast jedem Patienten einmal im Krankenhausaufenthalt, dass er eine Medikamentenverwechslung hat oder eine Falschmedikamentierung, aber Patientenverwechslung oder Seitenverwechslung ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Da und da ist halt das Thema auch Kommunikation und auch Einhalten von Standardprozessen. Ne?
Genau, Einhalten von Standards ist da ganz, ganz groß und deswegen dieses Team-Timeout, da muss man sich eine ganze Zeit lang richtig zu zwingen. Wenn man, wenn man das, also ich habe damals in dem Haus, wo ich angefangen habe, da war es gerade so in der Einführphase, da gab es noch laminierte Schilder, sterile, die wurden aufs Messer gelegt, da stand drauf Team-Timeout. Ja. Damit man, ne, bevor ich das Messer gebe, das wirklich macht. Da, wo ich im Moment OP-Management mache, muss ich ganz klar sagen, da wird's bei jeder OP ist sie noch so klein, ein Team-Timeout gemacht. Gut. Das hat sich da so eingebrannt, das wird gemacht. Und das ist auch gut so. Weil das
auch mit allen, ne? Also
mit allen.
Man erlebt ja schon mal, dass der Anästhesist und der Chirurg sich was zunuscheln.
Das ist auch immer noch ein Problem, ja. Da muss man auch, da muss man die OP-Pflege empowern, dass man ganz klar eine Rolle spielt. Ich muss da, also ich stehe ja steril am Tisch und ich bin dabei. Ich muss mich aber auch einmischen. Ne, und wir haben da ganz klar nochmal darauf hingewiesen und es damit auch eigentlich geschafft, indem wir die Implantate wirklich nochmal durchgehen. Wenn wir jetzt Implantate zum Beispiel haben, ist alles da.
Und hab eins ich, größer und eins kleiner, ne?
Genau. Habe ich die Sachen, die ich brauche, da. Ne? Und dadurch habe ich eine große Rolle als OP-Pflegekraft und bin im Team Timeout mit dabei.
Mhm. Das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal in einer anderen Folge, haben wir auch über das Thema gesprochen, wo ich ganz klar sage, das muss man sich ja auch erstmal trauen, ne? Gerade jetzt als Auszubildende ja. oder als am Ende des Tages rangniedrigere, als wenn jetzt irgendein Arzt da steht, dann auch zu sagen, so, Herr Doktor, jetzt aber nochmal zackig einmal Team-Timeout machen. Oder generell, wenn jetzt Missstände auffallen, dass man dann sagt, so, dafür stehe ich jetzt ein irgendwie, ja. ne? Also.
Hatte ich, letzte Woche war ich im Unterricht bei unserem neuen OTA-Kurs. Mhm. Also alles junge Leute, die sind ja mittlerweile 16 bis 18, also die jüngsten 16, und haben überhaupt keine Ahnung ja von OP. Das heißt, die waren den ersten Tag
in der Schule.
Da, in der Schule.
Mhm.
Und dann habe ich immer das große Vergnügen, da hinzugehen, ein bisschen was zu erzählen. Und macht mir auch wirklich Spaß.
Mhm.
Und da hatten wir das Thema Hygiene und wer ist der Chef im OP?
Mhm.
Und klar, ne, Chefarzt, Oberarzt.
Ja.
So. Da habe ich gesagt, nein. Ihr seid der Chef. Wenn ihr die OTA seid und steril am Tisch steht, dann seid ihr der Chef. Ihr seid die Polizei, die auf die Hygiene aufpasst und alle darauf hinweist, wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es sein muss.
Mhm.
Und das heißt, A, die Türen müssen zu sein. Ist ein Riesenthema im OP, ganz, ganz beliebt.
Okay.
Ne? Geöffnete Türen.
Vor allem, wenn so Lieferanten wie wir dann immer rein und raushüpfen.
Genau. Der OP ist kein Wallfahrtsort. Da darf kein Publikumsverkehr herrschen.
Ja.
Also Türen zu.
Ja.
Muss ich als OTA am Tisch drauf achten.
Mhm.
Da muss ich mich auch mal vehement durchsetzen.
Mhm.
Und das Zweite ist, und das Beispiel bringe ich auch immer dann im Unterricht an, jetzt ist der Chefarzt am Tisch und wir haben häufig, haben wir ja so einen 1,90 großen Chefarzt. Unfallchirurg ist ja meist noch so ein bisschen muskulös.
Ja.
Und ich als kleiner OTA muss dem jetzt sagen, 30 Sekunden Hände Desinfektion ist nicht ausreichend. Oder sie haben da gerade
eine Kette an.
Sie haben die Kette an oder sie haben die Lampe angefasst. Muss ich mich erstmal trauen?
Ja.
Aber da bereiten wir unsere Leute gut darauf vor, dass sie sich trauen, dass sie sich von vornherein trauen. Mhm. Auch unsere Chefärzte, Oberärzte und so bereiten wir natürlich gut darauf vor, dass die auch wirklich bereit sind, sich was sagen zu lassen.
Mhm.
In dem Rahmen natürlich. Und so leben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis in den OP-Sälen, wo man sich auch trauen kann, was zu sagen. Und das klappt ganz gut.
Okay. Stelle ich mir auch einfacher vor, wenn wirklich alle Beteiligten entsprechend mit drin sind. Ne? Und auch, wie gesagt, die Oberärzte wissen, so, die Schüler werden auch angehalten, ein Stück weit hellhörig zu sein. Ne? Und sich da dann jetzt nicht komplett überrumpelt fühlen, beziehungsweise da die Autorität untergraben oder wie auch immer. Also.
Aber da sind wir ja wieder bei unserem gemeinsamen Ziel. Wir wollen ja alle Patientensicherheit. Und der Operateur, der ist natürlich letzten Endes verantwortlich.
Mhm.
Und dann ist er
auch, sollte es zuerst wollen.
Ne, genau,
dann ist absolut.
Er auch froh,
ne, er auch.
Muss froh sein, wenn wirklich alle an diesem Ziel mitarbeiten.
Ja.
Und da muss ich manchmal dann halt auch einstecken und sagen, ja, ich fand das jetzt vielleicht nicht unsteril.
Mhm. Ne?
Ich habe gefühlt, ich war nicht wirklich an der Lampe dran, aber egal, komm, ich ziehe mir nochmal neue Handschuhe an.
Mhm.
Dann, ne, dann sind wir alle irgendwie auf der sicheren Seite, alles in Ordnung. Und das läuft eigentlich ganz gut.
Okay.
Ich habe jetzt mitbekommen auch von ein paar Initiativen, das ist ein sehr, sehr cooler Arzt aus Essen, glaube ich, ist der, dass man auch immer mehr am Du im OP arbeitet oder auch den Vornamen auf der Haube, dass man da auf einem Level und auch weniger scheuert, miteinander zu sprechen und vor allen Dingen auch weiß, wer von den anderen ist denn da, ne? Auch in Richtung Kommunikation.
Mhm.
Ja.
Was hältst du davon?
Okay, das wird spannend. Nee, jetzt bin ich gespannt.
Spannend nicht. Ich habe nur einen Post gelesen bei LinkedIn von jemandem, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der sich aber darüber aufgeregt hat, nein, ich will nicht per Du. Ich möchte respektvoll gesiezt werden. Ich möchte, wir haben noch nicht gemeinsam im Kindergarten irgendwie gespielt. Wie kommst du darauf, dass du mich jetzt so unterschwellig duzt? Gerade Firmen, die in die Krankenhäuser rein wollen, also irgendwelche Vertreter quasi, die dann relativ schnell duzen oder auch in ihrer Signatur schon haben, gerne per Du.
Ja.
Da hat er sich sehr drüber echauffiert. Das geht nicht. Sollte man nicht machen. Ich bin jemand, ich werde viel gesiezt.
Okay, das hätte ich jetzt tatsächlich bei dir gar nicht gedacht.
Ich werde enorm viel gesiezt. Das ist es ist so häufig, alle werden geduzt und ich werde gesiezt. Also ganz, ganz komisch.
Aber jetzt muss ich fragen, weil du das so willst oder weil du...
Nein. Weil er das ausstrahlt.
Weil ich keine Ahnung.
Aber ich finde tatsächlich, genau das Gegenteil ist der Fall. Also weil, gut, du bist die Autoritätsperson, da sind wir wieder beim Thema. Der Chef hat es natürlich das eine, aber du bist der Chef.
Ja.
So, da würde ich jetzt per se eigentlich auch erstmal siezen. Da würde ich auch nie auf die Idee kommen. Und ich bin doch aus der Generation, ich kenne das so... Der Ältere bietet, muss das du anbieten. Ich würde das von mir selber dann auch nicht tun. Aber dann strahlst du das in, irgendwie so aus, dass die Leute sich denken, der sieht sich.
Also, ja, ich habe da eine Situation. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hören. Da können wir es ja vielleicht mal so versuchen. Ich habe eine Anästhesieleitung, die ist um die 60. Mhm. Also 20 Jahre älter als ich. Mhm. 40 Jahre älter. Ich Nein, also 20 Jahre älter als ich. Und ich glaube, wir würden uns beide gerne duzen.
Aber keiner traut sich.
Aber keiner traut sich. Und wir haben schon so viele ganz komische Situationen miteinander erlebt.
Ja.
Dass, es ist jetzt einfach zu spät. Ja. Weil wir haben beide mal irgendwann gesagt, nein, aus Respekt würde ich das niemals anbieten. Und
echt?
Und im Grunde sind wir jetzt also in der Situation, irgendwie geht's nicht mehr. Also ich
aber
geht's,
ehrlich, kannst du nicht mal einen Kaffee mitbringen und sagen, so, komm, ja, wir kennen es jetzt schon so lange.
Wir müssen was
da machen wir jetzt hier einen kleinen Ausbruch draußen in die Welt. Wenn du das hörst, lieber Anästhesieleiter. Marco würde gerne.
Er will auch.
Genau.
Er traut sich nur nicht.
Ja. Aber glaubst du, im Saal würde das helfen? Also von extern so verstehe ich alles. Aber
weiß
wenn man,
ich nicht. Nee, ich, also
wenn man es da auf eine Ebene
ich bin, auf ich, bin da, holt. Ich bin da ganz anders gewickelt. Ich finde, man kann respektvoll sein und man kann sich duzen. Und natürlich würde das helfen. Ich sehe aber auch die Gefahr, dass man dann Autoritäten vielleicht nicht mehr so wahrnimmt. Also es ist so eine persönliche Charaktereigenschaft. Okay. Es gibt Menschen, die verstehen das dann falsch und denken auch, ja, der Chefwart ist mein Kumpel.
Ja, okay.
Weil mit
ja.
dem bin ich per Du und muss ich jetzt auch nicht mehr so genau machen, was er sagt. Aber so generell finde ich es kein Problem. Mhm. Das zweite Thema:
Namen kennen.
Name im OP. Jetzt ist es bei uns so, wir sind zwar ein großer OP, aber wir kennen uns wirklich alle. Also ich habe da nie das.
Auch die Assistenzärzte, die da mal so durchwandern.
Ja.
So.
Ja?
Also wie groß ist dein Team, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen?
Wir haben 40 OP-Schwestern und Pfleger, 30 Anästhesie-Schwestern und Pfleger in dem einen OP und in dem anderen haben wir nochmal, ich glaube, 21 Anästhesie und, 17 Anästhesie und irgendwie 25 OP.
Also ist schon, 15 Leute so grob
genau,
überschlagen.
Also schon ein großes Team.
Und die kennen sich alle untereinander und wissen auch.
Die kennen sich alle, ja. Mhm. Es gibt immer mal wieder. Situation klar, da ist jemand Neues da oder jemanden, den man nicht kennt. Das fällt aber relativ schnell auf bei uns auf dem Flur und man stellt sich dann vor.
Okay.
Trotzdem finde ich dieses System mit den Aufklebern total gut, weil es gibt auch Überforderungssituationen, aus die ich nicht so leicht rauskomme. Wenn ich jetzt zum Beispiel ATA-Auszubildender bin und ich kenne mich jetzt nicht so gut mit dem Anästhesisten und es ist niemand da und ich stehe da in grün und ziehe da irgendwelche Medikamente auf, dann kann es mal sein, dass der Anästhesist kommt und sagt, komm, lass uns mal eben einleiten.
Mhm.
Und da muss ich die Traute haben zu sagen, du, ich bin ein Schüler, darf ich nicht.
Mhm.
Und das könnte man nochmal unterstützen, indem man farbig unterschiedliche
Das ist auch sein Konzept tatsächlich.
Genau, also, Aufkleber nimmt und sagt, die Pinken zum Beispiel sind noch in der Ausbildung.
Ja,
da
okay.
Da besondere Regeln.
Ich glaube, das Konzept von dem Arzt ist tatsächlich, er hat je Richtung hat er eine Farbe. Also die Anästhesie hat eine Farbe, die Hebammen haben eine Farbe, die OP-Pfleger haben eine Farbe, Chirurgen haben eine Farbe und. Und Examinierte sind eckig und alle in Ausbildung sind rund. Also jeder weiß genau, wie heißt er, wo kommt er her und wie weit ist er.
Ja, finde ich super.
Fand ich eigentlich auch
hat sich ja in der Notaufnahme auch etabliert.
Im Schockraum, ne? Ja.
Ne, da ist ja ganz klar Traumaleader zum Beispiel. Mhm. Dann weiß ich auch, das ist der Traumaleader, weil da hat man ja häufig, zumindest war das noch, als ich in der Notaufnahme war, so, auf einmal ganz viele Traumaleader. Ne? Ganz, ganz viele. Hat der Anästhesist auf einmal eine super Idee, dann der Chirurg, der Neurochirurg hat eine super Idee.
Okay. Ne?
Und da muss man auch erstmal dann dieses Kompetenzgerangel so ein bisschen in den Griff kriegen. Mhm. Und das hat man, glaube ich, mit diesen Aufklebern da geschafft, ne? Dass man ganz klar weiß, das ist jetzt der Chef für diesen Patienten Und was er sagt, ist jetzt erstmal gemacht.
Mhm. Ja. Okay. Wir haben eben über das Thema Verwechslung gesprochen, solche Themen. Generell, wenn du jetzt, der ja auch lange jetzt schon im Geschäft ist, verschiedene Häuser auch schon gesehen hat, wo siehst du generell die größten Risiken für den Patienten? Wenn wir wirklich jetzt sagen, wir achten auf oder wir gucken auf den Patienten, wo sind so die größten Gefahrenherde? Wo kann was schiefgehen?
Mhm. Personalmangel ist natürlich ein Problem. Mhm. Personalmangel ist immer ein Problem, weil es dazu sorgt, dass viel Stress quasi auf dem Flur ist und da Fehler passieren können. Mhm. Mhm. Dann sehe ich große Herausforderungen immer bei der persönlichen Hygiene. Mhm. Das ist, ist ein Thema, das muss ich als Mitarbeiter wollen. Also ich muss mich hygienisch korrekt verhalten wollen. Mhm. Dann Einarbeitung. Mhm. Ich muss die Geräte kennen, ich muss die Medikamente kennen, ich muss wissen, was ich da tue. Mhm. Und dann hat man natürlich immer noch auch so ein bisschen persönliche Einstellungen, Charaktereigenschaften, wie ernst nehme ich das Ganze. Da möchte ich jetzt nicht irgendwie in so eine komische Richtung drängen und sagen, Generation Z und danach sind irgendwie nicht mehr so aufmerksam wie früher. Aber man hat schon häufig Situationen, wo ich denke, okay, die Verbindung zum Job, dieses persönliche Gefühl, ich bin ATA, ich bin verantwortlich für den Patienten, das hat an manchen Stellen so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Und das ist halt auch was dazu sorgen kann oder dafür sorgen kann, dass Patientengefährdung passiert. Mhm. Im anderen Extrem, auch wenn ich mich nach kurzer Zeit, diese Phase hatten wir alle nach der Ausbildung, dass wir da irgendwie so ein Jahr oder ein halbes Jahr gerannt sind, einige Dinge irgendwie schon gesehen haben und dass man dann auf einmal denkt, oh, jetzt, ich bin's.
Ja.
Und ich kann das alles, ist kein Problem, ich mach das mal eben. Da gibt es natürlich auch dann Probleme, ne? Oder kann es Probleme geben.
Mhm. Ja. Das heißt, welche Situation machen dir vielleicht auch gerade jetzt, wenn wir im OP-Szenario sind, die größten Sorgen? Wir haben eben über die Einschleusung gesprochen, Medikamenten aufziehen hatten wir gerade schon mal. Das sind so Sachen, wo ich als Laie jetzt sagen würde, das sind ja potenzielle Gefahren. Da kann auch mal was in die Hose gehen.
Genau. Also was mir immer Sorgen macht, deswegen muss man es immer gut besprechen, sind so diese Verschiebungen. Also wenn ich Patienten von einem Saal in den anderen schiebe.
Wenn du mit der Maus Patienten.
Wenn ich mit der Maus irgendwie rumpole, genau.
Und alle Geräte von links habe ich
dran. Ja.
Dann klar, man muss immer darauf achten, mit wie viel Personal kann ich was machen. Mhm. Wie ist das Personal qualifiziert?
Ist das denn vorgeschrieben irgendwo? Also steht irgendwo für eine...
Das ist ja so ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich Empfehlungen, die zum Beispiel sagen, dass pro OP zwei OTAs vorhanden sein sollten. Mhm. Es gibt auch für die Anästhesiepflege vom DGAI und vom BDA, da gibt es auch so einen Entwurf, an welchen Stellen muss Anästhesiepflege da sein. Also beim Einleiten, beim Ausleiten. Die müssen verfügbar sein, eigentlich sofort. Da steht aber nicht drin, pro Saal ein Anästhesiepfleger. Das ist natürlich ein Wunsch. Aber das steht da so genau nicht drin. Aber wenn man sich an diesen Vorgaben oder an diesen Ideen, sage ich mal, orientiert, da muss man genau absprechen, bei welchen Operationen kann ich von diesem Standard abweichen. Es gibt große Operationen, da muss ich immer ein komplettes OP-Team da haben, weil es einfach ein Blutungsrisiko gibt oder andere Dinge, die schiefgehen können. Wenn ich zum Beispiel sitzende Position in der Neurochirurgie, ist so ein Thema, da kann immer relativ viel passieren. Deswegen braucht man da immer ein großes, kompetentes Team, Herzchirurgie. Ebenfalls. Ne?
Das sind für dich jetzt aber Erfahrungswerte. Das ist, wo du sagst, das hättest du vielleicht vor 10 Jahren noch anders gemacht und da weißt du jetzt, okay, da kann viel schief gehen, da gucke ich einfach, dass ich ein Backup habe.
Ja, also das sind Erfahrungswerte, aber das sind viele Dinge sind auch einfach logisch. Wenn ich viel Aufwand habe, große, kranke Patienten, dann muss ich natürlich schauen, dass ich da ausreichend und gut qualifiziertes Personal habe. Mhm. Es gibt aber auch kleinere OPs oder nicht so anspruchsvolle OPs, wo man teilweise einen Springer zum Beispiel für zwei Säle
okay.
Nutzen kann. Aber es muss halt auch gut abgesprochen sein. Der Springer muss sich da dem gewachsen fühlen. Es muss mit den Chirurgen besprochen sein und so weiter. Das Gleiche ist ja in der Anästhesie, im Anästhesiefunktionsdienst auch. Außenbereiche zum Beispiel, also immer wenn ein Arbeitsplatz außerhalb des OPs ist, da ist es quasi nicht möglich, einen Anästhesiepfleger für zwei Bereiche zu nehmen, weil der ist einfach
der kommt zu schnell
weg.
Hin und her.
Das funktioniert nicht. Im OP selbst hat man aber schon die Möglichkeiten, bei kleineren OPs dann das so zu organisieren, dass es auch sicher ist. Weil man muss schauen, man darf die Mitarbeiter nicht überlasten. Man darf nicht dafür sorgen, dass es irgendwie Situationen gibt, wo die sich überfordert fühlen und Angst bekommen.
Ja, das hört man tatsächlich oft, ja.
Genau.
Dann verbrennt man sich die Leute auch schnell.
Genau,
dann
verbrennt man sich die Leute. Ja. Und das ist halt enorm schwierig in diesem großen Druck, den man ja insgesamt hat. Es gibt immer mehr Patienten, es wird ganz, ganz viel operiert, es gibt immer weniger Personal. Wir erwarten ja auch noch in den nächsten Jahren in der Pflege und auch bei den OTAs und ATAs viel zu wenig Personal quasi für das, was wir so alles an Patienten und Operationen erwarten. Und da muss man schauen, dass man da halt einen vernünftigen Weg findet und niemanden gefährdet. Und
das ist dein täglich Brot, ne, als OP-Manager?
Genau, das ist mein täglich Brot.
Du hast Montagmorgen, hast eh schon eine knappe Personaldecke und es sind 5 Leute krank und du musst schauen, kriege ich alle Säle irgendwie ans Rennen und wie mache ich?
Genau.
Und wie kann ich es vertreten tatsächlich dann auch?
Genau,
ne?
Da muss man sich die erste Frage stellen, wie kann ich es vertreten, was kann ich vertreten, was kann ich nicht vertreten? Und dann muss man mit dem Team sprechen. Deswegen, ich treffe diese ganzen Entscheidungen nie alleine. Das kann man versuchen als OP-Manager, dass man sagt, ja, ne, kein Problem, mache ich alles. Es macht aber total Sinn, wirklich ganz, ganz eng mit dem OP-Funktionsdienstleitung, mit der Anästhesie-Funktionsdienstleitung, mit dem Anästhesie-Oberarzt, der auf dem Flur ist, sich abzustimmen, was können wir machen, was können wir nicht machen. Damit es alle mittragen und damit diese Situation auch wirklich allen bewusst sind und dass jeder weiß, okay, da auf den Saal muss ich achten, hier muss ich vielleicht was verändern. Man kann auch häufig, hat man auch die Situation, einfach das OP-Programm nochmal so ein bisschen umzustricken, dass es halt dann für den Einzelnen einfach besser passt, ne, damit er seinen Horizont da auch einbringen kann.
Sind wir wieder beim Thema Kommunikation, würde ich mal sagen. Also das ist sowas, was für mich jetzt auch, wenn ich jetzt für mich spreche, so ganz klar immer wieder rauskommt. Patientensicherheit geht immer mit Kommunikation einher. Ja. Ob das mit dem Patienten selber ist, aber vor allen Dingen auch unterm Team das oder innerhalb des Teams. Das ist ja das, was du jetzt auch gerade sagst. Ne?
Natürlich.
Miteinander sprechen und dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Ja. Kommunikation und Rückendeckung auch. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn du einen Saal mal abmelden musst? Oder passiert das?
Ja,
wahrscheinlich auch schon
also
mal.
Natürlich,
ne?
Passiert das.
Und dann brauchst du halt auch eine Geschäftsführung, die dann sagt.
Gut, ja, da brauchst du eine Geschäftsführung.
Erklär mir mal eben, warum.
Genau. Wir haben es ganz gut hinbekommen, sodass die Geschäftsführung nicht jedes Mal fragt, warum, sondern wir vertrauen uns da gegenseitig. Es ist aber so, dass wir natürlich alle, also unser Ziel ist es natürlich, die OPs, die wir geplant haben, auch abzuarbeiten. Nur wenn man jetzt irgendwie montags morgens 5 Leute krank hat, dann geht's nicht. Und da muss man wirklich schauen, dass wir das sicher hinbekommen und dass wir das machen, was funktioniert. Und wenn wir das gut besprechen, dann schaffen wir in der Regel immer sogar noch mehr, als wir uns vorgenommen haben für den Tag. Natürlich fällt mal was aus, es fallen auch mal ein paar Operation aus.
Ist auch wahrscheinlich normal.
Kann auch schon mal am Patienten liegen. Ist, ne? Nicht nüchtern oder keine Ahnung. Was,
genau,
aber es kann
das,
auch,
ja, genau, das hat man auch. Ne? Aber das geht halt nur über Kommunikation. Da muss man halt wirklich schauen. Man darf halt da nicht irgendwie gedrängt werden. Und das sehe ich aber nicht so. Also wir versuchen alle sicher und das meiste quasi aus dem Tag rauszuholen.
Ja. Okay. Du hast schon viel gesehen, du warst bei vielen Operationen mit dabei. Bist du mal bei einem, ist dir irgendein Fall mal im Kopf geblieben, ist mal was wirklich Schlimmes passiert, was dir auch eine Zeit lang echt nachgehangen hat?
Ein schlimmer Fehler. Oder also, nee, ein schlimmer Fehler, wo ich jetzt besonders dabei war, hatte ich nur in der Ausbildung. der hängt mir auch immer noch nach. Der, mhm. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich glaube, die formen einen dann. Mhm. Ne? Ich hatte eine Situation in der Ausbildung von einer Kollegin erlebt. Ich weiß gar nicht, wie das. Da war es so, dass da am Ende ist nichts passiert. Mhm. Aber sie hat Medikamente, die eigentlich in die Magensonde gehören, mhm. In den ZVK gegeben. Mhm. Und auch komischerweise keine Stresssituation. Also es war nicht irgendwie so, mhm. Die hatte 15 Patienten, wusste nicht, wo vorne und
hinten ist. Ganz normaler Blackout.
Genau, einfach scheinbar nicht nachgedacht, ja. oder sonst irgendwas. Und das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Da habe ich
wie sie damit umgegangen ist, oder?
Oder generell, also,
Sie ist damit, sie hat angefangen zu weinen, hat sich tausendmal entschuldigt, hat da ihre Schlüsse rausgezogen. Mhm. Es, wie gesagt, dem Patienten ist auch nichts passiert, weil das war auch, ich glaube, es ist nicht mal richtig in den ZVK rein, bis sie das dann halt gemerkt haben.
Ja, okay.
Schnell genug gemerkt, okay. Ja.
Aber es ist halt, potenziell wäre es halt natürlich tödlich gewesen für den Patienten. Mhm. Ne? Aber ich habe da selber dann den Schluss rausgezogen, dass sowas darf mir niemals passieren. Mhm. Und deswegen lege ich auch total viel Wert auf, jetzt bin ich Anästhesiepfleger von Geburt an, ja. Quasi. Also auf Medikamente, Vorbereitung.
Gibt es nicht eigentlich Mechanismen, dass das gar nicht geht? Oder bin ich da jetzt zu nupig? Haben die nicht verschiedene Untergröße?
Mittlerweile.
Okay.
Mittlerweile. Das ist, ich meine so ungefähr kurz nach meiner Ausbildung oder so, das sind so lilane, wahrscheinlich dann auch nicht Lürlock, aber das ist sowas wie Lürlock. Da passen aber die normalen Spritzen nicht rein. Also mittlerweile.
Ach, da hätte es dann schon auffallen müssen im Prinzip. Jetzt, okay.
Wenn du die falsche Spritze nimmst, das funktioniert nicht.
Okay. Mhm.
Normalerweise musst du auch merken, wenn du Wasser auf eine Tablette kippst, das kleinen Mörsers aufziehst, dass das nicht in den ZVK kommen kann. Ne? Also das. Muss ein Blackout gewesen sein. Mhm. Und ich habe daraus den Schluss gezogen, dass ich, egal wie Medikamente, bin ich total sensibel und achte tausendmal drauf und würde auch nie. Es gibt ja Notfallmedikamente. Mhm. Also es gibt gerade in der Anästhesie, muss auch so sein, geht gar nicht anders, gibt es vorgestellte Spritzen für den Notfall. Die haben dann immer eine gewisse Haltbarkeit, in der Regel 24 Stunden dürfen die im Kühlschrank aufbewahrt werden und die kann man dann im Notfall nehmen. Mhm. Wenn ich nicht einen Notfall habe, dass ich wirklich jetzt, dass es um jede Sekunde geht, ziehe ich mir die selber auf. Mhm. Weil ich weiß, was da drin ist. Es gibt viele so kleine Stolpersteine, auf die ich auch bei Instagram immer wieder versuche hinzuweisen, dass man Aqua, was man zum Beispiel für so ein Narkosemedikament, Thiopental, nimmt man heutzutage selten, aber das löst man mit Aqua auf. Das sind 20 Milliliter Plastikampullen. Mhm. Die gleichen mit einem etwas anderen Aufkleber gibt es auch mit Kalium drin. Wenn ich jetzt Kalium nehmen würde statt Aqua, hätte ich ein riesen Problem. Mhm. Und da bin ich total hinterher, dass da wirklich, dass die Lagerung vernünftig ist, also dass diese potenziell gefährlichen Medikamente an anderen Orten lagern. Das hat man auch mit Regionalanästhetikern. Ne? Die sehen auch relativ unscheinbar in so Plastikampullen aus. Mhm. Die sind in einem anderen Schrank gelagert. Es gibt Aufkleber, wo auch nochmal sowas wie Stop Before You Block, gibt es so Aufkleber, dass man quasi, bevor man Medikamente gibt, nochmal wirklich genau guckt, richtiger Patient, da gibt es ja diese 7R-Regel, glaube ich, ne? Richtiger Patient, richtiges Medikament, richtige Applikationsform und so weiter. Und das ist so wichtig, dass ich da auch gerade in unserem OP immer wieder schaue, halten wir da die Standards ein? Gibt es da noch irgendwas, was wir irgendwie verbessern können? Weil ehrlicherweise auch in einer unaufmerksamen Sekunde im Spätdienst oder im Nachtdienst, wenn ich da einfach irgendwie reingreife, da habe ich so schnell ein falsches Medikament gegriffen und das
kann ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, ne?
Wer ist dann die Hauptpolizei bei euch? Bist du das als OP-Manager? Habt ihr einen Risikomanager, der unterwegs ist?
Wir haben einen Risikomanager. Wir arbeiten ganz viel mit unserem QM zusammen. Mhm. Wir haben die Hygiene, die immer mal wieder guckt. Gerade Propofol ist ja auch ein Riesenthema. Mhm. Propofol ist ein super Medikament, solange man es richtig benutzt. Mhm. Und Propofol ist fettbasiert und zieht Keime nur so an. Mhm. Das heißt, wenn ich das irgendwie für mehrere Patienten benutzen würde, eine Ampulle aufteilen würde oder liegen lassen würde und nach Stunden verwenden würde und so weiter, würde ich Patienten massiv gefährden. Mhm. Und so solche Themen werden über unsere Hygiene natürlich immer wieder angeschaut und dafür gesorgt, dass da nichts passiert. Das Risikomanagement QM unterstützt uns. Ich bin natürlich immer daran interessiert, dass wir da die Standards einhalten. Mhm. Unsere Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen, die kümmern sich um so Themen noch. Mhm. Und dann haben wir noch so eine Link-Nurse, nennt sich das bei uns. Das ist eine Hygiene-zuständige Pflegekraft, die auch nochmal verschiedene Risiken einfängt. Mhm. Und so sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal nach viel, was ihr da tut.
Ja, absolut.
Wir hatten auch schon mal das Thema CIRS-Meldung.
Ja, das war mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen.
Okay.
Ja.
Die Franzi sagte, die hatten wir da, die Uta Franzi auch, die sagte, sie hätte noch nie eine geschrieben oder noch nie damit. Also sie hätte das mal gehört, aber noch nie damit zu tun gehabt.
Ja.
Also ich glaube, es ist ein Thema, was überall mal an einem Schrank hängt, was wahrscheinlich auch jeder schon mal gesehen hat, aber nicht überall gelebt wird.
Finde ich total schade. Ich bin da zu geprügelt worden in meinem ersten Haus. Und zwar richtig. Die haben da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass CIRS genutzt wird. Mhm. Und ich habe mal ein Training gemacht bei der Lufthansa. Da hat ein Oberarzt und eine Pilotin, war das damals, die haben so ein Konzept entwickelt und haben dann auch so Sicherheitsthemen besprochen. Und da gibt es ganz, ganz klare Regeln natürlich beim Fliegen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so 100%, aber zum Beispiel, wenn es da um die Höhe geht, wenn der Co-Pilot, der eigentlich nicht der Chef ist, irgendein Wort sagt, irgendwie Höhe zum Beispiel, ne? Also da gibt es so ein spezielles Codewort, dann muss der Pilot hochgehen. Egal, ob der das jetzt einsieht oder nicht, in der Sekunde muss der Pilot hochgehen.
Okay.
Mhm. Und das sind so ganz so Dinge, die haben die alle mit so Systemen natürlich erarbeitet, unter anderem CIRS kommt ja da auch aus der Luftfahrt.
Ah.
Und das hat mich total begeistert, dass die da einfach so ganz klare Regeln haben, dass da alles immer nach Protokoll laufen muss. Und ich lerne relativ viel durch CIRS, habe auch schon viele CIRS-Meldungen geschrieben, habe auch schon den einen oder anderen Kollegen gehabt, der CIRS falsch nutzt. Wir hatten mal eine Zeit lang in einem Haus zu wenig Rollbretter zum Umlagern von Patienten. Und da hat ein Kollege, da war ich noch keine Leitung, deswegen hat er mir das dann immer jeden Tag schön erzählt, oh, ich habe wieder eine CIRS-Meldung geschrieben, ne? Sollen die doch mal sehen. das ist natürlich, wenn du da 30 CIRS-Meldungen zum Thema Rollbretter hast, klar, dann nimmt da auch irgendwann keiner mehr ernst. Weil das ist kein richtiger CIRS-Fall und das ist einfach Quatsch. Das ist einfach nur irgendwie sein Rechter durchboxen auf einer falschen Ebene. Aber du kannst mit CIRS, kannst du eine Meldung abgeben und zwar anonym. Und es geht am Ende nur um die Situation. Es geht darum, dass du diesen Missstand, diese beinahe Kollision, diesen beinahe Unfall ordnungsgemäß aufarbeiten kannst, ohne dass es heißt, ja klar, der Köster war schuld, weil der Köster hat das und das gemacht.
Ja.
Ne, sondern es geht wirklich darum, wie ist das entstanden? Was können wir daraus lernen?
Wie können wir es vermeiden?
Wie können wir es vermeiden?
Ja.
Das finde ich, ist ein geniales System. Ich glaube, es hat jedes Krankenhaus mittlerweile. Ich glaube, das mit dem Nutzen ist nicht so. Dass
also nochmal ganz kurz, ist es anonym? Ist es intern?
Genau, intern, anonym. Es gibt allerdings auch CIRS-AINS zum Beispiel. Da werden CIRS-Fälle deutschlandweit gesammelt.
Weil das hatte ich nämlich im Kopf, deswegen wurde ich jetzt gerade stutzig, weil wir auch nämlich schon mal davon mitkriegen, wenn am Ende irgendwo was wir vertreiben, damit irgendwie auch in so einem fast beinahe Problem integriert ist, da kriegen wir immer super wertvolles Feedback auch drüber, wo wir dann sagen, hey, da können wir auch Produkte besser machen. Ne? Dass dann irgendwann sich ein Einkäufer meldet und ich habe ja eine CIRS-Meldung auf den Tisch gekriegt oder ich habe gesehen, in München ist das passiert. Also das finde ich halt auch nochmal super spannend.
Ja, ist es. Dieses also und die Fälle sind halt auch gut aufgearbeitet, die man da findet. Da habe ich zum Beispiel neulich, da haben wir auch eine Podcast-Folge drüber gemacht. da gab es einen CS-Fall, auch eine Medikamentenverwechslung bei einer Schwangeren. Da haben sie nämlich auch dieses Tiopental, das ist ja so ein Schlafmedikament.
Ja. Wie gesagt,
das wird mit Aqua aufgelöst. Das haben sie dann nach Untersuchung herausgefunden, jemand wohl Kalium genommen haben. Und aufgezogen, dann ist das bei einer Sektio so, also bei einer Notsektio, das geht ja immer ziemlich schnell, das ist ein Notfall. Die Medikamente sind auch schon aufgezogen. Das heißt, da wird es irgendwie so gewesen sein, dass jemand das vorbereitet hat, aus Versehen Kalium genommen hat. Derjenige, der dann die Sektio gemacht hat, hat es gespritzt, hat sich gewundert. Patientin, ein absolutes Rhythmusereignis, mussten sie kurz reanimieren. Ist am Ende davongekommen, also nichts Schlimmeres passiert. Aber trotzdem natürlich eine Katastrophe.
Ja.
Und so ein Fall, dann nochmal dargestellt in diesem CSINS deutschlandweit, der geht nochmal in alle Krankenhäuser, sorgt natürlich dafür, dass jeder nochmal denkt, also viele denken, wie kann sowas denn passieren, wie blöd. Aber jeder denkt nochmal so eine Sekunde drüber nach und hat vielleicht die Chance dann beim nächsten Mal, wenn man sowas aufzieht, zu wissen, da war doch mal was. Ich gucke lieber doch nochmal auf die Ampulle.
Aber da muss ich jetzt nochmal fragen, wie stelle ich mir das vor? Ist das im Prinzip wie ein großes E-Mail-Postfach? Da kommen am Tag, keine Ahnung, Meldungen rein und du liest dir die alle durch und hast das auch auf dem Schirm? Oder macht man, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal ein Meeting und sagt, so, wir gucken jetzt mal, was da reingekommen ist? Weil es ist ja schön, wenn es die Datenbank gibt. Man muss aber natürlich den Input irgendwie auch da rausholen und muss für sich sagen, ich will natürlich auch gucken, was irgendwo abgeht, um genau das zu vermeiden.
Ja.
Wie gehst du damit denn vor?
Also CS liegt nicht bei mir und das ist auch gut so, weil das könnte ja dafür sorgen, wenn jetzt CS immer in der Abteilung quasi liegt, wo es gerade drum geht, dass man dann sagt, ach komm, löschen wir mal das. Nee, so schlimm war das
nicht. Ja, genau.
Würde ich jetzt nicht machen, aber könnte man ja.
Ja.
Muss nicht schon wieder Hygiene kommen. Klick.
Weg. Ja, weg, genau.
Also CS geht zu einer zentralen Sammelstelle. Das ist in der Regel das Qualitätsmanagement. Da gibt es einen Beauftragten, einen CS-Beauftragten und dann gibt es ein System, meist im Intranet, eine vorgefertigte Seite. Und dann muss man die halt ausfüllen. Da steht drin, was ist vorgefallen, wann war das, wie viel Uhr und wie viele Leute waren im Dienst. So ein paar Fragen werden halt gestellt, um das einordnen zu können. Und dann guckt erstmal dieser Beauftragte, ist das überhaupt eine CS-Meldung? CS ist ja eigentlich dafür erfunden worden, zu sagen, wir gucken uns beinahe Unfälle an. Also beinahe Flugzeugzusammenstöße. Nicht irgendwie Unfälle, sondern da, wo es gerade noch mal gut gegangen ist.
Ja.
Das kriegt man nicht so trennscharf im Krankenhaus. Das heißt, man muss natürlich auch Dinge bearbeiten, wo was schiefgegangen ist, wie diese Kalium-Situation.
Ja.
Da ist ja im Grunde ein Patientenschaden entstanden. Kein fataler, aber es ist was passiert. Trotzdem ist es eine CS-Meldung. Und dann wird geschaut, dass das alles quasi ausgewertet wird. Und dann geht es an die Führungskraft. Und dann wird einfach erstmal dieser CS-Fall der Führungskraft vorgestellt mit der Bitte um Stellungnahme. Und dann habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, ist ein bekanntes Problem oder wir haben schon dies und dies gemacht oder oh Mist, haben wir uns überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Da müssen wir jetzt mal irgendwie eine kleine Projektgruppe gründen und müssen schauen, dass das nicht mehr vorkommt. Und ich bin verpflichtet zu antworten. Also ich kann die jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, die ganzen Sachen.
Okay.
Was auch super ist. Ne? Also das wird schon ernst genommen. Leider ist es so, dass es kommt nicht jede Woche eine CS-Meldung rein. Ja, also das ist schon...
Leider ist das so.
Ja. Ich würde mir wünschen,
weil du unterstellst, dass definitiv mehr fast
also
passiert.
Also es muss in so großen Krankenhäusern, muss es mehr Situationen geben, die man besprechen könnte. Und deswegen denke ich, es müsste auch so, einmal die Woche eine CS-Meldung, glaube ich, ist schon realistisch, dass man da mal, dann kann man wirklich diese ganzen Themen, das sind ja oft Kleinigkeiten, vielleicht nochmal besser in den Griff bekommen. Also wenn du nur einmal im Jahr eine kriegst, dann ist es
deutlich unrealistisch einfach, dass das, ja, verstehe.
Würde ich sagen. Ja.
Okay.
Du hast jetzt den Fall geschildert mit der Schwangeren. Wir haben auch in einer Folge mit Hanna Rösner gesprochen, die hat eine Doktorarbeit zu dieser ganzen Second-Victim-Betrachtung. Also was macht das mit mir als Pflegekraft, wenn ich da sowas... Ich stelle mir jetzt wirklich gerade vor, da steht die eine Arta und nimmt eine Spritze aus dem Schrank und spritzt sie und dann passiert so ein Ereignis. Und da musst du ja auch erstmal mit umgehen.
Ja. Habt ihr da irgendwelche Mechanismen? Also ich weiß, für Ärzte gibt es das sehr, sehr gut definiert nach Behandlungsfehlern, dass die auch irgendwie eine Zeit off kriegen oder so. Wie sieht das denn mit der Pflege aus?
Es ist so, dass ich immer die Möglichkeit habe, zu meiner Leitung zu gehen natürlich, darüber zu sprechen und auch zu sagen, boah, ich habe irgendwie Angst, ne? Und dass man da nochmal vielleicht einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, wir gucken, dass wir dich langsam wieder daran führen. Mhm. Wir haben eine Psychologin im Haus, die sich für sowas immer Zeit nimmt, Gespräche führt, Supervision macht. Und man kann auch eine Supervision fürs Team relativ niederschwellig organisieren. Mhm. Es gibt M&M-Konferenzen, die hat mittlerweile auch jedes Haus, wo Fälle, die nicht gut gelaufen sind, nachbesprochen werden. Und es gibt ja auch, es muss ja nicht immer ein Fehler sein, aber es gibt ja auch so für ATAs, OTAs sehr, sehr herausfordernde Situationen.
Absolut.
Wenn man an Kinder denkt, ne? Wenn man irgendwie Verstorbene.
Ja.
Da brauche ich auch manchmal Hilfe oder auch manchmal denke ich vielleicht, ich brauche keine Hilfe und es ist aber trotzdem gut, wenn ich mich in so einer Supervision wiederfinde und einmal geordnet drüber spreche, um das Ganze abschließen zu können.
Okay.
Und ja, also wir haben das und ich bin da auch großer Freund von.
Ja. Super zu hören.
Absolut.
Also, was fassen wir zusammen? Es ist super wichtig, dass man miteinander spricht. Ja. Ich glaube, Kommunikation ist das größte A und O in Richtung Patientensicherheit, ne? Um Verwechslungen und allem vorzubeugen. Dass man sehr, sehr achtsam ist, dass man sich an Checklisten hält.
Mhm.
Ein großes Thema haben wir jetzt noch so ein bisschen ausgeklammert, was uns natürlich auch als Nordiska, als Anbieter von Lösungen so ein bisschen am Herzen liegt, ist halt dieses ganze Thema Patientenpositionierung.
Ja.
Was für euch ja definitiv auch ein Riesenthema ist im OP. Also
ist ein Riesenthema im OP, gibt es aber mittlerweile, glaube ich, eingemeißelt in jeden OTA-Kopf und ATA-Kopf ganz, ganz große Sicherheitsmerkmale. Ne? Wir haben, also ein Bauchgurt zum Beispiel.
Mhm.
Immer.
Mhm.
Es gibt, also das habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, dass ein Patient, egal wie fit, durch ein OP gefahren wird, ohne Bauchgurt.
Mhm.
Dann diese Armlagerung, das ist ja auch immer, hört sich immer so klein an, ne? Aber das macht Schäden, das will man nicht haben.
Mhm.
Auch da, die Arme müssen vernünftig ausgelagert werden. Wir haben da ganz klar beschrieben, wer ist zuständig.
Mhm.
Es ist ja so, für die Lagerung an sich ist ja der Chirurg zuständig.
Mhm. Der verantwortet es nachher, ne?
Verantwortlich, genau.
Außer Kopf und Arm, ne?
Kopf dann und oft. Arm ja.
ist, das ist Anästhesie.
Anästhesist oder Anästhesistin. Da haben wir aber auch wirklich klar definiert, was ist zu tun, wie lagern wir, welche Produkte benutzen wir, wie sichern wir das Ganze ab.
Mhm.
Ja. Wir haben jetzt mit Roy gesprochen. Roy hatte eine große Verbrennung am Steißbein, nachdem er eigentlich einen kleinen ästhetischen Eingriff an der Leiste hatte.
Mhm. Echt?
Weil er halt nass gelegen hat. Sehr, sehr arg. Und hatte dann eine sehr, sehr große Verbrennung am Steiß. Sowas kommt also auch noch vor, obwohl es auch viele große Statuten gibt.
Das kommt vor bei richtig langen Operationen, die sehr, sehr schwer sind, mit sehr schwer beeinträchtigten Patienten. Dass ein junger Patient verbrannt ist.
Wurde halt sehr, sehr arg abgewaschen und
echt?
Es wurde kein Nässeschutz eingelegt und der hat dann halt nass gelegen und dann wurde halt mit HF-Chirurgie gearbeitet.
Boah. Und ist tatsächlich auch erst nach OP überhaupt aufgefallen, also während OP gar nicht aufgefallen.
Ja, das ist ja das Problem. Ne?
Getreten.
Das, es gibt ja einen Standard, ist wahrscheinlich auch in jedem Krankenhaus gleich, wenn du die Patienten vom OP-Tisch holst, dann guckst du dir einmal den Po an. Ne? Mhm. Also das ist so ein
das Automatismus. Das ist da offensichtlich nicht passiert.
Ne? Doch. Es kann schon sein, dass das passiert ist, weil du siehst es nicht. Das dauert, bis du das siehst.
Okay.
Ne, am Anfang siehst du es nicht, dass es eine Verbrennung ist. Das kann ein kleiner roter Fleck sein,
vom
Liegen.
Mhm.
Und dass das eine Verbrennung ist, das ist auch häufig, es gibt Situationen, da ist es mit der Durchblutung auch während einer OP, bei großen Herzoperationen zum Beispiel, wenn die Aorta abgeklemmt ist, da kann das auch mal sein, dass es ein Dekubitus zum Beispiel ist, ne, weil die Durchblutung so schlecht ist.
Ja.
Und da ist es immer schwierig, sowas zu unterscheiden. Aber dass jetzt bei so einem kleinen Eingriff heutzutage jemand so eine starke Verbrennung kriegt, das ist schon schwierig.
Mhm.
Also da klar, man muss auspolstern, man muss schauen, dass die Patienten im Trockenen liegen. Das weiß als kleines 1x1 des OPs eigentlich. Mhm. HF-Chirurgie wird ja immer abgeleitet, auch mit diesen Elektroden. Genau. Da muss man auch drauf schauen, dass das jetzt nicht am anderen Ende des Patienten quasi ist, dass der Strom nicht so weit fließen muss. Ja, das ist schon schwierig. Das
sollte eigentlich nicht vorkommen.
Das darf eigentlich nicht vorkommen.
Mein persönlicher zweiter Endgegner sind zum Beispiel Schulterstützen auch.
Ja.
Und ich finde es halt immer so schade. Und vielleicht hast du da auch nochmal einen Tipp an uns oder auch all die Leute da draußen, die für vernünftiges Material kämpfen. Wir reden halt super oft mit Kunden, stellen ihnen das vor, die finden die Lösung auch super. Dann kommt diese Antwort, wir haben aber kein Geld. Mhm. Und wenn man dann 2 Jahre später wieder spricht oder sich jemand meldet, sagt er, ja, und dann sagt man ja, aber was wäre es denn, wenn da jemand was, also zum einen, was macht das mit dem Patienten, wenn er danach irgendwie einen Nervenschaden am Arm hat und ihn nicht mehr richtig benutzen kann? Aber was sind es auch für Kosten fürs Haus, ne?
Ja.
Dann, wenn es dann auch einmal so weit ist und jemand klagt.
Reputation und solche Sachen, ne?
Und dann hören wir halt tatsächlich wirklich auch oft, ja, wir hatten aber noch nie Probleme.
Mhm.
Und 2 Jahre später spricht man dann und dann, ja, jetzt hatten wir einmal das Problem, wir würden uns das Produkt gerne nochmal anschauen. Ne?
Mhm.
Du so als OP-Manager, wie kriegt man auch den mit den Geldtöpfen, das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser erklärt? Oder wie kriegt man das rübergebracht, dass das Patientensicherheit im OP halt auch das ganze Haus und die Reputation des Hauses auch angeht?
Also man muss halt wirklich gut aufarbeiten, was passieren kann, wie wahrscheinlich das ist, dass es passiert. Jetzt ist es so, wenn so eine Firma ins Haus kommt, klar wollen die ihre Produkte verkaufen.
Mhm.
So, und ich muss da irgendwie, also viele Dinge will man auch haben und da ist es wirklich so, dass die teilweise teurer sind als andere Produkte.
Mhm.
Und da muss man halt ganz gut nachweisen können, dass die besser sind und dass ich da die Möglichkeit habe, potenzielle Schäden zu vermeiden, die am Ende sehr, sehr teuer sind.
Mhm.
Und das klappt in meiner Erfahrung ziemlich gut, wenn ich wirklich mal so ein Case aufmache und sage, so und so viel sparen wir dadurch. Wir sparen dadurch Intensivbehandlungstage, wir sparen dadurch generell Behandlungstage. So eine Wundinfektion ist enorm teuer. Patientenschaden, Lagerungsschaden, so ein Plexusschaden oder so, ist auch enorm teuer. Das wollen wir nicht. Erstmal wollen wir es dem Patienten natürlich nicht antun, aber dann wollen wir es natürlich auch nicht bezahlen müssen.
Mhm.
Und das muss ich gut darstellen. Und dann bekomme ich auch in der Regel die Produkte, die ich dafür benötige.
Mhm.
Ja, das ist... Man muss gut argumentieren. Auch da
geht es
wieder über die Kommunikation und man muss den Sinn halt darstellen. Und die Produkte müssen halt funktionieren. Das ist halt auch natürlich immer noch
das hilft.
Enorm wichtig.
Klar. Ja, absolut. Absolut. Ja, ich finde, man hört bei dir tatsächlich, man sieht es dir an, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du machst deinen Job echt mit Herzblut und das hört man auch. Und ich finde, wenn du so erzählst, dann merkt man auch, dass bei euch die Strukturen wirklich gut zu sein scheinen, dass es natürlich ein Prozess ist und dass es natürlich was ist, wo alle an einem Strang ziehen müssen. Aber so ist jetzt mein Eindruck nach der Stunde, wo wir jetzt hier gesessen haben, dass du total, also dass du dir dessen bewusst bist, ne, was das an Arbeit bedeutet.
Mhm.
Wenn du jetzt trotzdem Wünsche frei hättest und hier würde jetzt, keine Ahnung, irgendwer sitzen, der richtig was zu sagen hat, Klinikleitung, oder sogar noch eine Instanz höher. Was wären so Sachen? Genau, Bundeskanzler, whatever. Ja. Was sind so Sachen, wo du sagst, boah, das würde ich mir wünschen? Das fehlt vielleicht noch.
Und da sind wir, glaube ich, Klinikleitung.
Ja. Falls sie jetzt gerade zuhört.
Nee, die Klinikleitung, ich glaube, und das meine ich wirklich ernst, ich glaube, dass wir alle versuchen, das Beste rauszuholen. Wir versuchen, dem Patienten zu helfen. Wir versuchen, unseren Job gut zu machen. Und auch die Klinikleitung versucht, das Beste für den Patienten rauszuholen und auch für die Mitarbeitenden.
Mhm.
Es ist nicht so, zumindest das, was ich bisher kennengelernt habe, dass das Personal so gedrückt wird quasi von den, also es gibt ja immer diesen Stellenplan, ne, dass man jetzt sagt, ich sage, ich brauche 45, Klinikleitung sagt, ach, 20 reichen. Habe ich noch nie erlebt. Ist, glaube ich, nicht das Problem.
Mhm.
Ich glaube, man muss wirklich eine Instanz höher gehen und das merken wir ja alle mittlerweile. Die Gesundheitspolitik muss da ein bisschen aus der Puschen kommen und einfach dafür sorgen, dass es wieder lohnender ist, im Krankenhaus zu arbeiten, dass es lohnender ist, dass ich mehr Zeit habe für die einzelnen Dinge, dass ich mehr Wertschätzung habe.
Mhm.
Ob das jetzt finanzielle Wertschätzung ist oder was anderes.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
da bin ich mir oft auch nicht ganz sicher. Ich finde, als OTA, ATA im OP, man verdient jetzt nicht übermäßig gut, aber auch nicht schlecht. Ja. Mhm. So, aber die Arbeitsvoraussetzungen, die sind natürlich, ich habe häufig mit Personalmangel zu tun, ich habe häufig mit ganz blöden Arbeitszeiten zu tun, ich habe häufig mit Ausfällen zu tun und muss dann nochmal Nachtdienst mehr machen oder muss mein Wochenende, was ich mit Freunden geplant habe, sausen lassen und doch irgendwie arbeiten gehen.
Körperliche Anstrengungen stelle ich mir vor.
Genau, es ist körperlich anstrengend, es ist teilweise seelisch anstrengend, es ist eine hohe Herausforderung und wir brauchen einfach mehr Personal. Ne, mehr gut ausgebildetes Personal. Wir brauchen mehr Zeit für Ausbildung. Ich höre immer so Dinge, die kann man im Krankenhaus garantiert nicht machen. Aber bei so großen Firmen höre ich immer von so Lernwerkstätten, wo die einfach irgendwie einen Meister haben und dann haben die eine völlig abgekoppelte Werkstatt, wo die zum Beispiel
die einfach, mal probieren können. Genau, ne?
Ohne direkt was kaputt zu machen.
Genau, sowas. Fände ich genial, wenn wir irgendwie die Chance hätten, nicht ein ganzes Lehrjahr, aber mehr in so Werkstätten zu gehen und quasi unsere Skills zu trainieren. Deswegen nochmal, OP-Session ist eine kleine Werkstatt, die wir dafür einen Tag erschaffen haben. Cool. Aber sowas brauchen wir mehr. Ja, und dann brauche ich halt wirklich mehr Zeit für Ausbildung und mehr Mitarbeiter insgesamt, um das Ganze umsetzen zu können.
Okay.
Und die Auszubildenden muss ich, glaube ich, auch besser vorbereiten. Ich habe jetzt nochmal gehört, wie viele diese Ausbildung tatsächlich auch abbrechen, weil sie so mit diesem Grey's Anatomy-Bild da reingehen und dann, ich glaube, der Referent hat jetzt Realitätsschock, wenn ich dann wirklich im Krankenhaus stehe und das, das ist ja ganz anders, als ich das jetzt im Fernsehen gesehen habe und so. Also, dass die wirklich, du hast auch gesagt, du hast vorher mal ein Praktikum gemacht und hast da reingeschnuppert. Ja, die hatten die Ota Franzi hier, die hat auch gesagt, die hat vorher ein Praktikum gemacht. Also, dass man wirklich auch mal mehr Chancen gibt, in dieses Berufsbild tatsächlich reinzuschnuppern, ne?
Genau, aber die gibt es. Ich glaube, da muss man sich auch als Schüler, Schülerin selbst so ein bisschen mal durchfragen. Also ich zum Beispiel biete immer Praktika an. Also Problem heutzutage ist natürlich, OTA, ATA-Auszubildung ist ab 16.
Also weil es da teilweise heiß hergeht.
Ab 16 anfangen.
Ja.
Wann soll ich denn da mein Praktikum im OP machen? Soll ich mit 14, 15 schon... Auch das versuchen wir möglich zu machen unter ganz, ganz abgesteckten Voraussetzungen. Das heißt, wir packen da keinen 15-Jährigen in den Herzsaal und sagen, hier, guck mal. Wir gucken da, dass wir ganz langsam da an das Thema ranführen. Mhm. Aber jeder, der die Ausbildung macht, sollte vorher mindestens 2 Wochen Praktikum gemacht haben, um sich das wirklich mal angeschaut zu haben. Und ja, dann muss man einfach sehen, dass man sich diesen ganzen Job anguckt und genau weiß, worauf man sich da einlässt. Und auch, ob ich es mit mir, meinem Freundeskreis, meiner Familie vereinbaren kann, dass ich zu wirklich ungünstigen Zeiten nicht zu Hause bin. Ne? Nachtdienst, Wochenendarbeit, einspringen, das Ganze ist Realität. Und das fängt einen relativ schnell nach der Ausbildung einfach ein. Das muss ich wissen.
Jetzt macht man in der Regel die Ausbildung, bevor man Familie gründet. Das heißt, im optimalsten Fall trifft man erst die Entscheidung für die OP-Pflege und dann muss man irgendwann die Familie reinbauen. Ne?
Ja.
Hast du schon mal so mit OP-Pflegekräften aus dem Ausland dann zu tun? Da passiert ja auch gerade relativ viel, dass man da
OP-Pflegekräfte
Leute aus dem Ausland. Genau, nach Deutschland holt und versucht hier in Lohn und Brot zu bringen.
Habe ich positive und auch nicht so positive Erfahrungen mitgemacht. Ich finde es generell eine gute Idee, dass man das anbietet. Da ist der Schock aber häufig, ist meine persönliche Erfahrung, deutlich größer, weil die kommen teilweise aus einer völlig anderen Kultur und kommen hier, ich sag mal, ins kalte Kassel.
Haben niemanden.
Ja. Genau, das ist halt auch herausfordernd. Sprachlich ist es häufig so, dass ein B2-Zertifikat Voraussetzung ist, was aber nicht annähernd reicht. Das muss man
gerade wirklich, was die ganzen Fachbegriffe und sowas angeht. Also das ist doch schon, da ist die Sprachbarriere doch.
Die Fachbegriffe sind ein Problem, aber auch der Humor und der Dialekt und dieses ganze.
Witzig. Ich
komme ja überhaupt nicht zurecht. Ich stehe da im Saal, alle unterhalten sich über irgendwas und am Ende denke ich, die reden über mich. Ich bin da so ein bisschen der, oh, ich weiß noch nicht. Und
bin der Neue und die lachen über mich.
Ich finde die Sachen nicht so genau. Und dann sagen die mir dreimal was, dann fangen die an, das irgendwie, sagt man ja auch häufig, ne, dass man dann, du verstehen mich.
Ja, klar, ja.
Das ist natürlich blöd. Ne?
Ja, und das stimmt.
Also da muss man schauen, also Sprache ist total wichtig. Und dann...
Auch für Patientensicherheit am Ende wieder. Ne?
Genau, auch für Patientensicherheit. Wenn man eine Fehlkommunikation hat. Und ja, da muss es, also wenn es sowas gibt, muss das ein sehr, sehr gutes Programm sein, wo die Mitarbeitenden auch wirklich sehr, sehr gut geschult werden. Mhm. Und dann kann man sowas machen. Mein großes Ziel ist aber, mehr Ausbildung anzubieten, weil wenn ich eine Ausbildungsstelle für OTA ausschreibe, dann habe ich auf einen Ausbildungsplatz schon so 5-6 Bewerber.
Oh, cool. Mhm. Ja, das ist auch gut.
Also da habe ich noch Hoffnung. Ne? Ich glaube, dass man da einfach mehr investieren muss in die Ausbildung. Mhm. Man darf nicht das Pflegeteam überlasten. Mhm. Das heißt, Ausbildung, ich habe ja gerade schon von dieser Werkstatt erzählt, Ausbildung findet immer irgendwie zusätzlich statt. Der OP läuft weiter. Mhm. Und was ich in den letzten Jahren viel festgestellt habe, ist, dass die Mitarbeitenden ein Problem damit haben, auszubilden.
Und immer wieder auszubilden.
Und immer wieder auszubilden.
Immer wieder Leute auszubilden, die dann nicht da bleiben. Genau. Ne?
Ja. Und das macht die Leute so ein bisschen müde.
Klar.
Mürbe, genau. Und deswegen muss man da wirklich einen guten Weg finden.
Mhm. Okay. Macht Sinn.
Ja, Personal ist. Steht und fällt mit dem Personal. Es
steht und fällt mit dem Personal, ja.
Das stimmt.
Ja, sehr gut.
Prima. Letzte Worte.
Letzte Worte. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke, dass du gekommen bist.
Sehr, sehr gefreut.
Dass du den weiten Weg zu uns auf dich genommen hast.
Ja. Nein, und ich finde es toll, dass ihr sowas macht, dass ihr euch auch mit dem wichtigen Thema Patientensicherheit auseinandersetzt. Wie gesagt, dafür sollten wir alle kämpfen. Da seid ihr mitverantwortlich natürlich als Industriepartner und müsst schauen, dass ihr da Produkte habt, die funktionieren und die auch überzeugen.
Ja.
Und wir müssen schauen, dass wir diese Produkte auch so einsetzen, dass es vernünftig funktioniert.
Letzten Endes ist genau das ja eigentlich unser Bestreben. Wir versuchen ja im Prinzip beides unter einen Hut zu bekommen, dass wir sowohl den Patienten sehen und das Wohl des Patienten sehen, aber eben auch euch, um euch eben nicht zu verbrennen, sondern um euch das Leben irgendwie versuchen leichter zu machen. Weil auch wenn wir nicht in eurem Job sind, wissen wir ganz genau, dass euch oft die Zeit fehlt, dass ihr euch mit Rückenschmerzen plagt, dass ihr einspringen müsst, wenn Kollegen krank sind. Letzten Endes ist das ja eigentlich genau unser Antrieb, ne? Zu sagen, was können wir machen?
Ja.
So.
Ja, mega, dass du da warst. Ich fand es auch super angenehm, super spannend. Danke für die Einblicke in das OP-Management und dieses weite Feld.
Ja.
Ich glaube, kein einfacher Job, ein sehr, sehr turbulenter Job. Und man muss auf jeden Fall flexibel sein, wie sonst noch was. regelmäßig auf neue Herausforderungen reagieren und dabei noch auf den Patienten und die Patientensicherheit achten. Genau, ich möchte auch nochmal Werbung machen für die OP-Session, dann für nächstes Jahr. Wir sind auch immer gerne mit dabei, finden das ein sehr, sehr gelungenes und cooles Event und folgt dem OP-Manager.
Genau, folgt dem OP-Manager.
Ja, spannendes Neues. und ansonsten bedanken wir uns.
Vielen Dank.
Dann hören wir uns wieder.
Dankeschön.
Bis bald.